Hier ist die Weihnachtsausgabe eures Luftfahrt-Podcasts. Zum Fest spreche ich mit dem echten Santa Claus, mit Kapitän Klaus, dem Piloten, der mit der A320-Familie nicht nur Weihnachten durch Europa fliegt. Wir sprechen unter anderem darüber, was Winterwetter für die Luftfahrt bedeutet, wie Kapitäne ausgebildet werden. Und Klaus beantwortet auch eure Fragen.
Cleared for takeoff.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr dabei seid. Und bevor es losgeht, habe ich noch einen Weihnachtswunsch. Euer Geschenk für diesen Podcast wäre eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Und teilt Luftraum gerne mit Leuten, die das Thema Luftfahrt auch spannend finden. Das hilft uns im Jahr 2023 noch weiter abzuheben. Aber jetzt zu Klaus. Er versorgt uns fast täglich mit Eindrücken auf seinem Insta-Kanal Quack747. Er ist Teil des Podcasts The Captain and the Queen. Ja, und im Cockpit sitzt er auch noch manchmal.
Ja, genau. Also irgendwie ganz schön viel um die Ohren, ganz genau.
Wir nehmen den Podcast in der Woche vor Weihnachten auf. Du bist Weihnachten in Billund in Dänemark. Wie wird dein Weihnachten da aussehen?
Ja, wieder mal anders. Also das ist ja das Interessante, wenn man Weihnachten fliegt, ist man, oder ich fliege eigentlich die letzten Jahre Weihnachten immer und das ist immer anders. So, ich war schon in Kairo, in Amman oder in Kiew oder in Athen und jetzt in Dänemark. Ich denke, dass es relativ ähnlich ist zu Deutschland. Ich habe schon mit dem Hotel, in dem wir sind, fleißig kommuniziert und ein Weihnachtsessen organisiert für die Crew und mich. Und ja, wenn ich schon so einen weißen Bart habe und so heiße, dann habe ich auch so ein paar kleine Geschenke eingepackt. Also machen wir so ein gemeinsames Essen mit der Crew am Heiligabend da im Hotel. Und das hat immer eine besondere Stimmung, weil man ja Weihnachten irgendwie zusammen feiert, aber sich ja eigentlich gar nicht kennt oder noch nie zusammen irgendwo gewesen ist. Das ist immer die Besonderheit.
Wie du schon gesagt hast, du bist Weihnachten regelmäßig unterwegs. Mögen dich die Kollegen in der Crewplanung nicht oder woran liegt das?
Nee, das liegt einfach nur daran, dass es für mich privat so ist, dass ich mit meinen Kindern vorher Weihnachten feiere und es einfach sich so ergibt, dass ich da Weihnachten das nicht machen würde. Und dann fliege ich Weihnachten, damit andere Kollegen da dann mit ihren Familien zusammen sein können. Und ich denke, das ist dann ein ganz fairer Deal.
Und die Umläufe sind ja durchaus ein bisschen anders als im Rest des Jahres. Denn normalerweise gehen die Flüge ja täglich hin und zurück, ja oft auch mehrmals täglich hin und zurück. Aber über Weihnachten ist der Flugplan ein bisschen ja durchgelüfteter, wenn man so will, ne?
Genau, meistens schon. Es war letztes Jahr noch durchgelüfteter. Letztes Jahr hatte ich 3 Tage frei in Amman. Und dieses Jahr habe ich jetzt 1 Tag frei in Billund. Aber genau, es ist weniger Flugverkehr und deswegen gibt es die Gelegenheit, dass man auch mal 1,5, 2 Tage irgendwo frei hat.
Und es ist wirklich so, dass du die Kollegen, mit denen du dann unterwegs bist, möglicherweise noch nie getroffen hast?
Sogar in der Regel ist es sehr wahrscheinlich so. In diesem Fall ist es so, dass die Pösserette interessanterweise die gleiche ist, mit der ich letztes Jahr in Amman war. Und das ist insofern ganz witzig. Wir hatten letztes Jahr in Amman, war das eine sehr lustige Konstellation, weil wir am Heiligabend in Petra waren. Das ist diese Felsenstadt, die da in die Felsen geschlagen wurde. Und sie hatte ihren Mann dabei, der von den Bahamas kommt, dunkelhäutig ist. Und wir waren zu dritt durch diese Stadt gelaufen am Heiligabend. Und zwar sie als weiße Frau, ein dunkelhäutiger Mann und ich mit einer Weihnachtsmannmütze. Also sah aus wie der Weihnachtsmann. Und das war von der Konstellation halt so lustig. Deswegen werde ich das natürlich nie vergessen. Und jetzt hatte sie mich angeschrieben, dass sie auch wieder auf dieser Tour ist in Billund. Aber das ist wirklich purer Zufall, dass es so ist. In der Regel kennt man die Leute, mit denen man Weihnachten verbringt, dann nicht.
Wir hatten ja schon einen richtigen Wintereinbruch und da gab es ein Video von dir, in dem du gesagt hast, dass du froh bist, an dem Tag im Simulator zu sitzen und nicht in einem echten Cockpit. Was bedeutet Winter für Flugzeuge und Flughäfen?
Ja, Winter ist natürlich schon eine starke Einschränkung. Also das gibt sogenanntes Clean oder Aircraft Clean Concept. Das bedeutet, dass das Flugzeug logischerweise frei von Schnee und Eis sein muss, wenn man starten will. Warum ist es so, wenn man sich jetzt vorstellt, es würde jetzt so Schnee auf der Tragfläche sein oder auf den Tragflächen, dann man würde dann starten, kann man sich schon vorstellen, dass die Aerodynamik leicht gestört ist. So während des Fluges könnte sich dann auf diesem Schnee, auf diesem unebenen Eis, Schnee, was auf der Tragfläche wäre, könnte sich neues Eis bilden, ansetzen. Und zwar relativ schnell und das würde zum einen natürlich die Aerodynamik stark beeinträchtigen und zum anderen das Gewicht des Flugzeuges stark erhöhen. Beides wäre schlecht. Deswegen müssen Flugzeuge immer vor jedem Start, so wie wir sagen, enteist werden. Und zwar immer dann, wenn Eis oder Schnee auf den Tragflächen ist oder aber auch, wenn es eben Niederschlag gibt in Form vom Schnee oder gefrierendem Regen oder Graupel oder was auch immer da denn passieren kann. Und dann gibt es eine sogenannte Holdover-Zeit. Das heißt, je nach Stärke des Niederschlags, je nach Temperatur, je nach Stärke, wie viel Schnee schon vorher drauf lag, ist es halt so, dass das Flugzeug in einer bestimmten Zeit gestartet sein muss. Weil diese Flüssigkeit, die man aufbringt auf die Tragflächen, die führt zum einen dazu, dass die einmal gereinigt werden. Also so ein sogenanntes Zwei- oder Two-Step-Verfahren. Also einmal wird das alles abgewaschen, was drauf ist. Und dann wird so eine glykolhaltige Flüssigkeit aufgebracht. Und die verhindert, dass Schnee sich festsetzen kann oder Eis. Aber eben nur für eine bestimmte Zeit. Und während des Startvorgangs, die ist so zähflüssig, ist es genau so, dass sie im Prinzip mit dem Abheben des Flugzeuges langsam von der Tragfläche verschwunden ist. Und dann ist der Flügel sauber, man fliegt los. Und während des Fluges kann sich nur Eis an der Flügelvorderkante bilden, weil man ja sehr schnell durch die Luft fliegt, kann man nur eben quasi an diesen Staubpunkten kann sich Eis bilden. Und die Flügelvorderkante wird beheizt oder kann beheizt werden während des Fluges, genauso wie der Einlass der Triebwerke, sodass da keine Vereisung möglich ist. Also das vielleicht als Frage, warum das während des Fluges eben nicht möglich ist, dass sich da Eis bilden kann.
Hat mich meine Freundin gerade erst gefragt, warum Flugzeuge in der Luft nicht enteist werden müssen. Wieder was dazugelernt.
Genau, also das ist dieses Prinzip. Und wenn man jetzt sich das so überlegt, nur mal grob erklärt, jetzt ist es notwendig an einem Flughafen, ist schon klar, dass deutlich mehr notwendig ist, was Koordination angeht und auch was Arbeiten angeht, die gemacht werden müssen vor jedem Flug. Und es eben auch sein kann, Stichwort Holdover-Zeit, dass man also das Flugzeug enteist hat, aber dann nicht schnell genug an der Startbahn war, um zu starten, oder jetzt Schneefall oder so, und dass man dann nochmal enteisen müsste. Und das kann man sich schon vorstellen, dass das Ganze natürlich deutlich mehr Aufwand ist und die Flughäfen in der Regel dadurch eben Flüge streichen, aber es trotzdem zu Verspätungen kommt, um das in irgendeiner Form auszugleichen. Was auch noch hinzukommen kann, ist, wenn es zum Beispiel stark schneit, dann müssen von Zeit zu Zeit die Start- und Landebahn auch geräumt werden. Und die Größe allein ist ja schon gigantisch. Also so eine Startbahn ist 45 Meter breit oder manchmal auch 60 Meter breit. Und wenn man so eine Autobahn nimmt, dann ist eine zweispurige Autobahn, wenn man beide Spuren vielleicht zusammennimmt, vielleicht 12 oder 15 Meter breit. Also nur, dass man mal eine Idee hat, wie breit so eine Startbahn ist. Und die zu räumen, also 45 Meter breit und 4 Kilometer lang, dauert locker 45 Minuten. Das heißt, das kommt natürlich dazu, oder das ist natürlich auch nochmal ein weiterer Punkt, der Verzögerung nach sich zieht, weil während der Zeit natürlich niemand starten oder landen kann.
Start- und Landebahn, ganz interessanter Punkt. Ich bin neulich gelandet von Dubai aus mit einer Boeing 777 in Hamburg und da hat man dann ja die Kamera vorne im Sitz und habe dann gesehen, dass die Landebahn, ich will jetzt nicht sagen, dass sie vereist war, mit Sicherheit wird sie das nicht gewesen sein, aber sie sah schon anders aus als im Sommer. Also was ist bei einer Landebahn möglich? Dürfen da Flocken drauf sein? Darf da eine Mini-Eisschicht drauf sein? Ich meine, ihr habt ja keine Winterreifen oder gibt es da gar keine Toleranzen?
Doch, doch. Also es wird ein Auto über die Bahn geschickt, was einen Bremskoeffizienten misst und was auch misst, wie stark oder was auf der Landebahn vorhanden ist. Also ist jetzt Wasser oder ist da viel Wasser, dann wird die Dicke sogar angegeben oder ist Schnee da oder ist Eis da. Und je nachdem, wie das beschrieben wird und auch wie viel der Bahn bedeckt sind in Prozent, würde man seine Bremsleistung berechnen und auch den Bremsweg berechnen. Und das wiederum führt dazu, dass man eventuell nicht landen kann oder man darf nur anfliegen, wenn sichergestellt ist, dass man auf jeden Fall logischerweise das Flugzeug auf der Landebahn sicher zum Stehen bringen kann. Und die Flughäfen selber versuchen natürlich auch möglichst das zu beseitigen, sagte ich ja, das Räumen oder auch das Behandeln der Landebahn. Das wird dann das kann man auch nicht machen wie auf der Straße mit Salz oder so, weil wenn man das machen würde, das würde ja das Metall der Flugzeuge sehr stark angreifen und deswegen werden da spezielle Mittel benutzt. Also frag mich jetzt, da bin ich leider kein Experte, gibt es vielleicht Kollegen, die das besser beschreiben können. Auf jeden Fall sind das aber spezielle Mittel, die dafür benutzt werden, damit man da die Lande- und Startbahn von Schnee und Eis zusätzlich befreien kann oder beziehungsweise ein bisschen vorhalten kann, dass sich dann es nicht bildet. Aber ein bisschen ist akzeptabel, ein bisschen raureif. Wie gesagt, das würde man dann berechnen, ob man dann landen kann.
Aber spürst du das dann auch? Also wenn du jetzt regelmäßig, sag ich mal, im Winter Richtung Skandinavien unterwegs bist, da ist ja immer kalt. Also wenn du dann zur Landung ansetzt, das fühlt man ja.
Naja, klar. Also du hast erstmal den Wetterbericht, sodass du schon weißt, was dich erwarten wird. Du rechnest das aus, okay. Und dementsprechend benutzt du dann zum Beispiel maximalen Umkehrschub oder du versuchst wirklich so früh wie möglich auf der Landebahn aufzusetzen. Aber wie gesagt, du hast immer einen großen Puffer, sodass du nicht da in die Gefahr läufst, dass es jetzt wirklich knapp wird. Aber berechnen tust du das. Und ich hatte auch schon Situationen, wo ich angeflogen bin. Das war mal in St. Petersburg. Da hat es so stark geschneit und dass die Werte, diese Bremswerte, also quasi wie stark verzögert ein Flugzeug auf der Landebahn, so schlecht waren, dass wir nicht anfliegen konnten. Und dann sind wir eben zum Ausweichflughafen geflogen. Das war in dem Fall dann Helsinki und haben da gewartet, bis dieser Schneeschauer oder dieser starke Schneefall weniger wurde, die Landebahn geräumt wurde und die Bremswirkung deutlich besser war.
Also würdest du sagen, dass du ein Schönwetterflieger bist?
Dann würde ich mal sagen, ich fliege eigentlich bei jedem Wetter, aber bei schönem Wetter ist natürlich entspannter.
Du bist ja auch Ausbilder, jetzt ein anderes Thema, sitzt viel im Simulator in Frankfurt, du bildest auch Kapitäne aus. Wie werden aus 3 Streifen auf der Schulter 4 Streifen?
Ja, das ist ein relativ langer Prozess. Also man kann so sagen, dass dieses Upgrade, wie man in einigen Bereichen auch sagen würde, bestimmt so 6 Monate dauert. Das fängt an mit verschiedenen Seminaren, wo einem die rechtliche Situation des Kapitäns erklärt wird, beziehungsweise man da so sich mental hineinversetzt. Was darf ein Kapitän eigentlich? Der Kapitän ist während eines Fluges, hat die sogenannte nautische Bordgewalt. Das heißt, er ist im Prinzip derjenige, der auch die Bundesrepublik Deutschland und die Firma vertritt. Also er kann sehr viele Sachen durchsetzen während des Fluges, weil ein Flugzeug, was von hier irgendwo hinfliegt, ist weiterhin deutsches Hoheitsgebiet. Und er ist halt derjenige Vertreter, der das denn da durchsetzen kann. Natürlich alle Mittel immer nur in der Verhältnismäßigkeit einsetzen. Also das ist zum Beispiel etwas, was beginnend dort passiert. Dann werden verschiedene Beispiele gebracht. Es werden verschiedene Rollenspiele gemacht, um sich in diese Situation hineinzuversetzen. Auch wenn ein Copilot 15 Jahre als Copilot geflogen ist und ja viele Flüge gemacht hat, so ist er. Es ist eben doch nochmal was anderes, wenn er in dieser Rolle des Kapitäns aktiv drin ist. Und wenn dieses, sagen wir mal, diese Seminare und dieses Training vorbei ist, dann geht es los, dass man sich auf das Flugzeug, auf dem man Kapitän wird, erstmal technisch vorbereitet. Also man schaut sich die ganzen Systeme an, macht sich damit vertraut. Es gibt einen theoretischen Test, dass man alle Systeme ausreichend gut versteht oder sehr gut versteht, muss man so sagen. Und dann geht es langsam in den Simulator. Erst in so einen Fixed-Base-Simulator, wo man auch da die Systeme anhand eines Cockpits kennenlernt, die Funktionsweise kennenlernt. Und dann geht es in den richtigen Simulator, wo man die ersten Flüge macht, wo noch keine Fehler passieren. Und so steigert sich das dann immer bis hin zu allen möglichen Fehlerkombinationen. Und irgendwann macht man im Simulator dann Flüge in Echtzeit, im richtigen Environment. Und ich als Ausbilder spiele dann eben auch eine Passerette oder spiele einen Rampagenten oder aufgebrachte Passagiere oder stelle Situationen nach in Kombination mit Fehlern, die passieren können. Und am Ende muss der Kapitän dann da einen Checkflug bestehen im Simulator und dann darf er ins richtige Flugzeug. Und dort ist er dann auch nochmal 2 bis 3 Monate mit Ausbildern die ganze Zeit unterwegs. Anfänglich ist der Ausbilder auf dem Co-Pilotensitz und dieser Kapitänsanwärter sitzt eben auf seinem späteren Arbeitsplatz und man fliegt. Und auch da steigert sich das auch, was von dem Kapitän erwartet wird oder die Hilfestellung durch den Ausbilder. Und irgendwann setzt der Ausbilder sich nach hinten und beobachtet nur noch und auf dem Co-Pilotensitz sitzt ein ganz normaler Co-Pilot. Und irgendwann gibt es dann den Final Check, das ist ein Umlauf, also von mindestens 10 Flügen, wo man diesen Kapitän bewertet. Und es müssen auch immer wieder andere sein. Also der ihn ausgebildet hat, darf jetzt zum Beispiel nicht ihn am Ende bewerten, sodass man während einer Ausbildung bestimmt 10 oder eher 15 verschiedene Ausbilder hat, die sich das angeschaut haben, trainiert haben und bewertet haben. Und dann ist man nach ungefähr 6 Monaten, ist man dann fertiger Kapitän.
Also wirklich ein langer Prozess. Kennst du Co-Piloten, die sagen, ich möchte gar nicht Kapitän werden?
Ja, das kommt zwar selten vor, aber es kommt vor. Es ist dann eher so eine persönliche Entscheidung oder das ist vielleicht auch sehr individuell. Gibt es, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen das machen. Aber es ist natürlich auch möglich, dass man diese Kapitänswerdung nicht besteht. Insofern, wie bei allen, ist das natürlich auch klar. Auch das passiert selten, weil ja eine Selektion vorher schon so ist, also die Bewerbung als Pilot bei einer Airline, ist schon so gestaltet, dass man demjenigen auch zutraut, irgendwann Kapitän zu werden. Also das versucht man da schon so abzuchecken. Aber gleichwohl ist es eben auch möglich, dass das eben nicht klappt. Aber das macht ja nichts, weil derjenige, der jetzt es nicht schafft, Kapitän zu werden, kann deswegen trotzdem ein wunderbarer Pilot sein und als Co-Pilot wunderbar arbeiten. Fliegerisch machen beide das Gleiche und können beide das Gleiche. Bei der Rolle des Kapitäns geht es ja darum, um Führungsqualitäten oder um die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder sehr wichtige von nicht so sehr wichtigen Dingen zu unterscheiden. Und das sind vielleicht Skills, die manchmal denn da einen Ausschlag geben.
Super. Danke, Klaus. Bis hierhin. Jetzt kommen die Fragen, die ihr geschickt habt über Insta. Auch da findet ihr Luftraum. Vielen Dank für die Fragen. Sind wieder viele spannende Fragen reingekommen. Dir finde ich richtig gut. Klaus, hattest du schon mal Situationen, wo du dachtest, das willst du nicht mehr erleben im Cockpit?
Nein, also das hatte ich nicht. Das, weißt du, wenn du so lange Ausbildung machst oder auch so lange trainierst und trainiert wirst, dann hast du so viele Sachen schon im Simulator gesehen, dass du im richtigen Cockpit wirklich gut darauf vorbereitet bist. Also das geht dann eher so in Richtung, wenn du dann morgens extrem früh aufstehen musstest, denkst du, wow, das nervt jetzt oder so. Oder wenn es jetzt so stark schneit, dass du nach vorne guckst und schon fast so ein Vertigo hast, weil jetzt dieser Schnee die ganze Zeit da ist, denkst du, okay, das ist unangenehm. Ja. Aber alles andere, dann wäre ich auch an der falschen Stelle. Weißt du, man sollte ja sich sicher fühlen in dem Beruf und die Ausbildung oder das Training ist halt so gut, dass ich mich da jederzeit sicher fühle und bisher auch jederzeit sicher gefühlt habe.
Auf die nächste Antwort bin ich sehr gespannt. Ich würde gerne wissen, schreibt hier jemand, ob du unerklärliche Dinge gesehen hast beim Fliegen. Also muss jetzt ja nicht direkt ein UFO gewesen sein, aber die Frage finde ich schon spannend.
Ja, die ist schon spannend, ja. Ja und nein, sagen wir mal so. Also manchmal siehst du Dinge, die du dir dann vielleicht nicht erklären kannst. Also alleine schon, wenn ich jetzt so ein Nordlicht sehe, dann sieht es so unwirklich aus. Und ich bin auch schon mal durch so Nordlicht durchgeflogen. Zumindest habe ich es geglaubt, aber vielleicht geht es auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Also da geht es schwer in diese Richtung, dass du Dinge siehst oder manchmal wahrnimmst, wo du denkst, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein. Aber vielleicht gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung. Insofern würde ich sagen, diese Frage kann ich mit Ja und Nein beantworten. Also ja, ich habe Dinge gesehen, die ich mir irgendwie nicht so erklären konnte. Aber ich kann dir auch nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch eine ganz einfache Erklärung dafür gibt.
Aber E.T. hat noch keinen Kontakt zu dir aufgenommen.
Nee, also den hatte ich nicht gesehen. Also E.T. okay. hatte ich jetzt nicht gesehen oder Superman auch nicht. Also das jetzt, wenn das um konkret darum geht, so noch nicht.
Wir verlassen mal kurz das Cockpit. Warum ist der HSV seit Jahren unaufsteigbar? Du kannst uns das vielleicht beantworten, denn du bist Fan.
Ja, ich bin Fan. Wenn ich das allerdings beantworten könnte oder so, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr Fan, sondern Manager oder irgendwas.
Und Millionär.
Oder das. Also diese Frage zu beantworten, ist wahrscheinlich extrem schwierig. Und ich bin eigentlich nur Fan oder bin ja nur Fan. Deswegen bin ich jedes Jahr der Hoffnung und sehe jedes Jahr Argumente und Gründe, warum es also dieses Jahr auf jeden Fall klappen sollte. Und so ist es eigentlich auch dieses Jahr. Und ich glaube auch, wenn ich das versuche, objektiv zu sehen, dass es dieses Jahr sogar besser aussieht als die letzten Jahre.
Wann gehst du wieder auf Langstrecke und wenn ja, mit welchem Flugzeugtyp?
Das steht noch nicht ganz fest. Es ist aber möglich, dass das im nächsten Jahr stattfinden wird. Und auf welchem Flugzeugtyp ist noch nicht so ganz klar. Also das normalerweise ist es so, dass du als Co-Pilot auf der Kurzstrecke beginnst, dann wirst du irgendwann Co-Pilot auf der Langstrecke, dann wirst du irgendwann Kapitän wieder auf der Kurzstrecke. Und dann hast du eine Umschulungsmöglichkeit quasi als Kapitän auf die Langstrecke. Das könnte ich wahrnehmen. Vielleicht ergibt sich aber auch eine Gelegenheit, weil ich Ausbilder bin und auf einigen Langstreckenflotten großer Bedarf an Ausbildern ist, dass ich da vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit habe, für eine gewisse Zeit bestimmtes Muster zu fliegen. Das klärt sich aber gerade. Und eventuell ist es für mich reizvoll oder nicht. Und dann wäre das im nächsten Jahr dann, würde das anstehen.
Das ist mal Wahnsinn, wie kompliziert dieses System ist, ne?
Ja, es ist halt für jemanden, also natürlich für die Piloten ist das immer alles klar, aber für jemanden Außenstehenden ist es oftmals natürlich überhaupt nicht klar, weil das ja schon ein sehr spezielles, ein sehr kompliziertes System ist, wie das hier so geregelt ist.
Bleiben wir beim Thema Langstreckenflugzeug. Nächste Frage, wie bewertest du die Rückkehr des A380 bei Lufthansa und hättest du Lust, den zu fliegen?
Ich bewerte das sehr, sehr positiv. Also als Passagier bin ich ihn ja bisher nur geflogen und fand das total toll, also gigantisch dieses Flugzeug zu fliegen. Ich denke, da spreche ich jedem Passagier auch aus der Seele, dass er das genauso sieht. Und alle Piloten, die ich kenne, die den A380 geflogen sind, freuen sich total und würden am liebsten sofort wieder den A380 fliegen. Insofern beantwortet das eigentlich auch die Frage.
Das Cockpit ist doch so groß wie ein Wohnzimmer, oder?
Ja gut, manchmal sind Wohnzimmer sogar größer, aber vergleichsweise ist das Cockpit schon ziemlich groß, das stimmt.
So, mein lieber Klaus, dann kommen wir zur letzten Frage, die wir heute schaffen und über die musste ich ein wenig schmunzeln, denn sie lautet, tut so viel Swag eigentlich weh? Ich musste sicherheitshalber auch erstmal nochmal googeln. Also Swag, so umgangssprachlich in der Jugendsprache, cool, Lockerheit. Also nochmal, tut so viel Swag eigentlich weh?
Ja, ich muss jetzt auch erstmal kurz überlegen. Erstens, genau, Jugendsprache, das habe ich schon verstanden. Dann ist die Frage ja doppelt umgedreht gestellt. Insofern musst du dir nochmal überlegen, soll jemand anders beantworten. Also ich bin halt so, wie ich bin. Und das finden einige gut, einige nicht gut. Das ist auch in Ordnung. Und ich versuche einfach nur so authentisch wie möglich zu sein und das weiterzugeben, weil am Ende, und jetzt wird es vielleicht philosophisch, geht es im Leben ja um nichts anderes, als etwas weiterzugeben.
Das sind schöne Schlussworte. Dann wünsche ich dir und auch deiner Crew natürlich schöne Weihnachtsfeiertage, gute und ruhige Flüge. Sind wahrscheinlich ganz besondere Flüge auch, ne? Also auch für die Passagiere besondere Stimmung an Bord.
Immer. Auch diese ganzen Weihnachtsessen sind immer besonders, weil die Konstellation sehr besonders ist und die Stimmung an Flughäfen ist besonders. Es ist wirklich eine durchaus besinnliche Zeit. Ja.
Was isst man denn in Dänemark zu Weihnachten? Einen besonders leckeren Hotdog? Oder?
Es gibt einen Weihnachtsdinner. Ich muss jetzt gestehen, ich müsste tatsächlich nochmal nachschauen, was es ist, aber ich glaube, es war Ente. Mhm. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war Ente, was man uns angeboten hat. Und ja, habe ich dann eben teils auch eine vegetarische Variante, weil ich kenne die Leute ja alle nicht, aber man muss ja auch davon ausgehen oder vielleicht gibt es auch Vegetarier. Insofern habe ich dann versucht, das so ein bisschen so zu gestalten, weil man bat mich, das vorher zu ordern. Und das nicht à la carte machen zu können. Mal gucken, wie es so wird.
Und der Kapitän muss zahlen?
Der Kapitän muss zahlen, aber der Chef unserer Fluggesellschaft hat gesagt, weil ihr Weihnachten fliegt, dann übernehme ich das ganz gerne, also zahle ich. Und dann gehe ich zu ihm und sage, das wäre dann die Rechnung. Und dann sagt er, super, hier ist das Geld.
Dann würde ich aber auch Vorspeise und Dessert nehmen.
Ja, da hat er schon gesagt, das könnt ihr gerne machen. Allerdings ist das Budget so und so begrenzt. Insofern muss ich mal gucken, ob das dann noch drin ist. Wenn nicht, dann lade ich die Crew dazu ein. Ist auch okay.
Dann lasst es euch schmecken. Klaus, vielen Dank.
Ich danke dir, Christoph. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie alles Liebe zu Weihnachten, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
Das würde mich freuen.
Okay.
Und auch euch ein richtig schönes Fest und einen guten Rutsch. Wir hören uns wieder in 2023. Bis dahin gibt es News und Infos aus der Welt der Luftfahrt weiter täglich auf aerotelegraph.com.
Luftraum, der Podcast von Aerotelegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Parking brake set.